RD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Wenn es überhaupt eine Klischee-Rolle gab von ihm, gibt es die nun überhaupt nicht mehr. Es ist einfach ein reifer, älterer Mann, der seine Seele raussingt.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting.
Dieses Lied ist sehr bekannt gewesen von Johnny Cash. Das ist das Lied Hurt von seinem Comeback-Album, den American Recordings. Da gibt es ja mehrere Alben davon. Und das ist eine der großartigen Geschichten, die man von Johnny Cash erzählen kann. Und das wollen wir in dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hi Peter.
Hi Oke.
Das ist ja das zweite Kapitel hier zu Johnny Cash, das wir erzählen wollen. Wir hatten ein erstes Kapitel, wo wir die Geschichte von Man in Black erzählt haben, von seinen Anfängen, den frühen Erfolgen in den 50er Jahren, ja, bis zum, ja, immer mal Krisen und dem großen Comeback, das die Gefängnisalben Folsom Prison und San Quentin und dann wieder auch ein das Leben als großer Star mit großen Hits, bis hin zu einem echten Karriereknick Ende der 80er Jahre, ja, wo Johnny Cash seinen Plattenvertrag, kann man sich gar nicht vorstellen, ja, verloren hatte von Columbia Records. Sie hatten das nicht vollendet. Wo fangen wir jetzt an? Wie, in welcher Verfassung war Johnny Cash Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre? Ein Mann ohne Vertrag, muss man sich mal vorstellen.
Ja, also er hatte genug Geld, aber er war sicherlich beleidigt, er war sicher getroffen. Und Anfang der 90er war er so in einem schwebenden Zustand. Also er trat auf, er hat Tourneen gemacht, er hat Konzerte gegeben. Aber dann kam wirklich so ein kleines Wunder, dass ein Produzent, der aus einem ganz anderen Feld kam, also der amerikanischen Hip-Hop und Hard-Rock, schwere Rocksachen produziert hatte, sich für ihn interessierte, Rick Rubin.
What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire.
Der äußerlich auch aus einer ganz anderen Welt kam. Er sieht immer aus wie Rübezahl. Aber der suchte nun Kontakt zu Johnny. Und Johnny selbst kannte den Mann natürlich gar nicht. Und er kam in, glaube ich, in Los Angeles hinter die Bühne und wollte Johnny treffen. Und Johnny wurde von seinem Manager informiert. Und dann hat der Manager gesagt, ja, rede doch einfach mal mit ihm. Der Mann möchte Platten mit dir aufnehmen. Und Johnny, wie? Was für Platten? Wie? In welcher Weise? Traf den. Und offensichtlich haben sie sich dann ziemlich gut gleich verstanden, weil Rick Rubin, obwohl er so eine Vergangenheit als Hip-Hop- und Hard-Rock-Produzent ist, eine sehr weiche Seele ist. Also jemand, der sehr, sehr leise, sehr zart, sehr einfühlsam spricht und der einfach gesagt hat, du bist so ein großer Sänger und Songschreiber, ich möchte einfach, dass du aufnehmen kannst, was du willst. Ihm einfach komplette Freiheit geben. Nicht die große Ansage, die eine Plattenfirma sonst macht. Hier, wir bringen dich groß raus, machen das und das und das. Nein, du kannst einfach nur machen, was du willst. Und das war einfach das Überzeugende daran. Und so ist es passiert.
Das ist die Geschichte eines der großen Comebacks der Popmusikgeschichte, der Rockmusikgeschichte, wenn ihr wollt, der Country-Musikgeschichte. Spielt dann bei Johnny Cash auch überhaupt keine Rolle mehr, was für ein Genre das ist. Es ist Johnny Cash-Musik. Haben wir auch im ersten Teil beschrieben, was für eine große Bandbreite Johnny Cash mit hatte. Und was er eben mitbrachte, war ja auch natürlich dieser Ikonenstatus, aber auch diese große Fähigkeit, Songs nicht nur zu schreiben, sondern auch zu verkörpern. Diese große Aura, die er mit dabei hatte als Persönlichkeit. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe in diesen ganzen Büchern, die hier vor mir liegen, ist es so gewesen, dass Rick Rubin gesagt hat, spiel mir doch mal deine Lieblingssongs auf der Gitarre vor.
Einfach so.
Mit Gitarren, einfacher Gitarrenbegleitung. Ja.
Und das war der,
was für eine simple Idee, denkt man, oder?
Ja, aber das war eben das, was Johnny auch gar nicht mehr so gewohnt war, einfach alleine das zu spielen und zu singen. Da war immer die Band dabei und Chocka Chung, das immer diese typische Stilart. Und jetzt wurden auf einmal praktisch wie im Wohnzimmer die Songs aufgenommen auf diesem ersten Album American Recordings, im Jahr 94 erschienen. Da spielt er einfach nur die akustische Gitarre und singt Songs. Und ausgewählte Songs, und zwar einerseits eigene Songs, aber das Ganze hat eine solche Aura, eine solche Atmosphäre, eine solche Nähe. Du hörst die Gitarre und du hörst diese grandiose Stimme, die eine Tiefe gewonnen hat, auch natürlich durchs Altern, das sofort jeden umgehauen hat. Und nicht nur, überhaupt nicht die Country-Fans, die waren wahrscheinlich enttäuscht, die dachten, oh, wo ist denn unser typischer Stil? Sondern die Rock-Fans und die Singer-Songwriter-Fans, die waren auf einmal absolut begeistert.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down and ran to the ground. Between heaven and hell a teardrop fell in the deep crimson dew, the tree of life grew. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood.
Man denkt, es ist ein Song, den es schon immer gegeben hat, aber es ist ein Johnny Cash Song.
Ja.
Redemption, das ist ein Beispiel, finde ich, das hat alles, diese eben damals noch kräftige Stimme.
Mhm.
Man erkennt Johnny Cash und es geht wieder um Erlösung.
Es
sind religiöse
auch
Symbole.
Schuld,
Sünde
und Erlösung. Und ein grandioser neuer Song. Und aber auch ältere Songs wurden wiederbelebt. Delia's Gone, der erste Song gleich, ist ein Song, den er schon 1960 aufgenommen hatte. Aber hier nun in einer ganz anderen Fassung und auch eine Geschichte, die wieder so dunkel ist. Delia wird einfach erschossen. Und der Typ, der sie erschossen hat, erzählt ganz stolz, ach Gott sei Dank ist sie jetzt weg. Und ich habe sie einmal geschossen in die Seite und dann nochmal in den Kopf. Wo man auch schlucken muss, aber das ist die düstere, die harte Seite von Mörderballaden, die Johnny Cash auch wie kein anderer überzeugend singen konnte.
Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair.
Das ist schon eine Geschichte.
Aber ich verstehe nicht, also ich finde das total erstaunlich. Sind das einfach Songs, die dann vorher, also Redemption ist ja neu, aber Delia's Gone, ist das ein Song, der vorher einfach untergegangen war?
Ja, oder? der war, den hat er aufgenommen als einen seiner typischen Songs. Und diese Geschichte ist ja auch, also wirklich nach dem Motto, also wenn ich sie nicht erschossen hätte, wäre sie jetzt meine Ehefrau. Ich habe unter ihr gelitten die ganze Zeit, aber noch eine Runde, denn Delia ist nun weg. Es ist schon Sache. Fantastisch, kann man schon sagen. Der war, ja, den gab's, den Song, den haben sie wieder auf entdeckt praktisch in den alten Songs. Sie sind in alte Songs gegangen, aber auch haben neue schreiben lassen, zum Beispiel von Nick Lowe, zeitweise ein Schwiegersohn von Johnny Cash, weil er mit Carlene Carter verheiratet war, der Stieftochter.
Zeitweise.
Nick Lowe. Ja, das war natürlich keine dauerhafte Einrichtung, aber The Beast in Me, aber der hat wirklich einen perfekten Song für Johnny geschrieben, aber wir können jetzt nicht jeden Song anhören. Dann gibt's andere Songs, den zum Beispiel der Hardrocker Glenn Danzig, wie Danzig geschrieben.
Also ja, Danzig eben.
Danzig hat den Song 13 geschrieben, der auch wirklich absolut düster war.
Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery, never had me a name. They just gave me the number when I was young.
Also, es war eine solche grandiose Auswahl von Songs. Aber die Atmosphäre war das Wichtige. Ich war absolut, ich hörte das und dachte, was ist das denn jetzt? So faszinierend, also weil es so ungewöhnlich war.
Ich erinnere mich daran, ich habe hier so einen großen Bildband habe ich dabei, wo dieses Foto, dieses Coverfoto, Johnny Cash, man sieht ihn, also ja. Wie ein Prediger steht er dort, oder wie ein Wanderprediger,
ja,
mit seiner Gitarre oder mit einem schwarzen Langmantel.
Auch wie der Sensenmann, ganz ja. ehrlich gesagt.
Oder der schwarze Tod, das stimmt.
Ja, genau, mit zwei Hunden nebenan, sagen wir mal so, die Seelen einfangen sollen. Also ich finde dieses Bild ziemlich bedrückend.
Aber ich finde, ich habe die Geschichte nachgelesen, wie das entstanden ist. Es ist er war auf Tournee, es ist gar nicht im Westen, es ist in Australien aufgenommen worden, an einer Bahnstation, und man glaubt es oder glaubt es nicht, es ist nicht retuschiert oder so, es ist so passiert. Er hat dort gestanden vor einem Kornfeld, Wolken über ihm, der Wind bläst, und es war an einer verlassenen Bahnstation, und im Moment der Fotoaufnahme kommen diese beiden Hunde des Bahnvorstehers dann noch dahin und setzen sich wie die, ich weiß auch nicht, wie so Beisitzer oder wie die Apostel oder so daneben, und er hält ja die eine Hand raus und der eine Hund, beide gucken quasi, also es ist wirklich wie gestellt, aber es ist eben ein Moment, und der Fotograf sagt auch, es ist das beste Foto, was er jemals gemacht hat, und das ist es natürlich auch.
Das war das Titelfoto der American Recordings.
Des ersten Albums, was er eben aufgenommen hat.
The beast in me is caged by frail and fragile bars, restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help.
Also Johnny Cash war auf einmal überraschend zurück.
Ja, und ein grandioser Erfolg, kommerziell erfolgreich, auch durch einen Grammy ausgezeichnet als beste Folk-Platte, was ja auch irgendwie stimmt. Es war ja keine Country-Platte, es war wirklich im Folk-Bereich, wie Folk-Musik. Und eine süße Geschichte ist, als er den Grammy bekam, ging er von der Bühne, dankte erstmal und gab noch so kleine Seitenbemerkungen an die großen Firmen wie Columbia und Polygram Universal, die also auch seinen Vertrag, mit denen er auch verhandelt hatte, da war er kurzzeitig auch, und hat denen mal kurz gesagt, hier, es geht auch ohne euch. Er war echt absolut befriedigt, dass diese Schmähung wieder ausgemerzt war, die ihm wirklich widerfahren war.
Das Ganze ist erschienen auf einem Label, das auch American Recordings heißt.
Ja, von Rick Rubin, der hat sein eigenes Label. Okay. Ja. Hieß früher American Death, war ein Hip-Hop-Label oder Hard-Rock-Label, und das hat er dann umbenannt in American Recordings, was ja auch unbedingt passt. Und so heißt dann auch dieses erste Album. American heißt das Label. Und die Folgenplatten, also das war jetzt 94, zwei Jahre später kam dann die nächste Folge, American 2, Doppelpunkt, Unchained, von der Kette gelassen. Und ist ja auch symbolisch. Aber man machte nun eins. Man hat sich nicht auf das Erfolgsrezept dieses ersten Albums verlassen. Man hätte ja sagen können, ja, wieder akustische Gitarre, wieder Stimme. Und von Anfang an hat Rubin gesagt, nein, wir machen jetzt mal was anderes. Und man lud eine Begleitband ins Studio. Das waren nämlich Tom Petty und die Heartbreakers. Was natürlich ganz passend war.
The sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress. So divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I lose you? Oh, where did I fail?
Patty und Johnny Cash kannten sich und die Musiker waren wirklich, wirklich nicht wie eine Sessionband, sondern man hat dieses Album miterlebt. Und es sind nicht so spektakuläre Songs auf diesem Album, finde ich, aber eine extrem auffallende Aufnahme. Und zwar ein Song von Chris Cornell, dem leider verstorbenen Sänger von Soundgarden. Und den Song Rusty Cage, eine Grunge, eine Hardrock-Ballade, die hat Johnny so umgewidmet praktisch in eine ganz faszinierende Aufnahme. Rusty Cage, das war das Highlight, glaube ich, für mich von der Platte.
You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run.
Why now?
Aber es ist da, spätestens da auch bei der ersten Platte hätte man es schon sagen können, aber hier wirkt es, wir wissen ja jetzt, es ist von jemand anders geschrieben. Es wirkt wie ein Johnny Cash Song.
Ja.
100%. Ich meine, man könnte wetten oder so, dass das das Original sein muss.
Ja. So. Das ist das Tolle. Sie haben tolle Songs gefunden, aber wenn man Rusty Cage im Original hört, dann hätte man nicht drauf kommen können, dass man das so interpretieren kann.
Nein,
das ist das große Geheimnis von Johnny Cash, der es absolut empfinden kann. Und er hat auch gesagt, ich habe von Anfang an gleich gesagt, ja, das passt mir gut. Also, wo man eigentlich denkt, er ist sehr offen gewesen. Er hat oft erkannt, ey, das kann ich auch gut singen, das passt zu mir. Wo andere Sänger hätten gesagt, nee, das fasse ich nicht an. Das ist doch total andere Abteilung. Nein, und diese Geschichte des rostigen Käfigs, in dem er da gefangen ist und er frei sich befreien will, Wahnsinn. Toll.
Also bei Robert Hilburn steht, dass er gerade bei diesem Song haben sie einige Zeit gebraucht, um dem doch recht geschrienen Text von Chris Cornell diese richtige Melodie abzuringen.
Ja, genau, denn im Original ist die richtig gebrüllt.
Zu übertragen. Und das klingt nun wirklich, finde ich, total wie ein Country-Song.
Genau.
Weil das eben auch dann diese Gitarrenphrase hat, das klingt total.
Genau.
Und dadurch wirkt das natürlich auch wie ein Johnny Cash-Song. Aber er bringt auch da diese Glaubwürdigkeit mit, die man ja nicht kaufen kann. Das hat man oder das hat man nicht.
Nee.
Ganz toll. Ist auf dieser Platte auch Won't Back Down drauf?
Nein, das ist erst
auf der nächsten drauf.
Aber jetzt passiert eigentlich was also eigentlich auch sehr, sehr tragisch und traurig war. Kurz danach wurde er sehr, sehr krank. Er hatte einen gesundheitlichen Breakdown. Es wurde ihm diagnostiziert erst als Parkinson, was es aber nicht war. Es war eine Nervenkrankheit. Die heißt das Scheidreger-Syndrom. Es ist eine Art von Schwund, Muskel- und Nervenschwund. Das heißt, er wurde immer schwächer. Er hatte auch Probleme mit der Atmung, bekam Asthma, Lungenentzündungen, Diabetes. Und er musste Tourneen und Konzerte aufgeben, komplett. Er konnte nicht mehr auf Tournee gehen und in Konzerten spielen.
Ich will kurz einfügen, ich glaube, nach dem ersten American Recordings Album hat er ja in der Tat auch in einer solchen Form Johnny Cash auf der Bühne nur mit Gitarre einige sehr intime Konzerte gegeben.
Genau.
Und ich glaube auch sogar einige große. Hat er nicht sogar in Glastonbury gespielt oder
so? Ja, er ist 94, er war in Glastonbury und wurde da gefeiert. Und das war ein Höhepunkt für ihn auch. Er hat es sehr genossen, dass auch ein anderes Publikum, ein Rockpublikum ihn gefeiert hat. Und das ist nun da passiert, nach dem ersten Album American Recordings.
Aber das war dann offenbar ja nicht mehr möglich danach, diese Konzerte zu spielen.
Nee, er konnte nicht mehr. Und Deswegen war eigentlich diese Aufnahmen im Studio oder auch zu Hause, denn viel wurde jetzt auch zu Hause aufgenommen, in Nashville oder auch im Haus von Rick Rubin in Los Angeles. Er konnte auch nicht mehr so viel hin und her fliegen. Das war seine Ausdrucksmöglichkeit, die er jetzt noch hatte. Also es gab keine andere Chance, Musik zu machen. Und deswegen hat er weitergemacht, auch mit der Unterstützung von Rubin, der ihm immer gesagt hat, ja, ihn unglaublich liebevoll begleitet hat in diesen Jahren. Das muss man sagen, ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung des Produzenten. Johnny Cash hat gesagt, ich hatte so ein Vertrauen zu ihm. Mein Produzent hat auf dem Fußboden gelegen, mit seinen Hunden gespielt und ich habe drinnen gesungen im Studio. Und wenn das ein Produzent tut, dann weißt du doch, dem kannst du wirklich vertrauen. Und also es war eine wirkliche Symbiose, die Verbindung dieser beiden.
Es muss offenbar so vom Arbeitsprozess gewesen sein, dass Rick Rubin ihm immer CDs aufgenommen hat, also gebrannt hat, um dann Songs vorgeschlagen hat. Also weil dann kommt dazu, dass er sehr viel mehr diesen Pfad weiter beschreitet, eben Songs von anderen aufzunehmen. Wie das jetzt ja auf der Zweierplatte war, und viel mehr Cover-Songs sozusagen.
Und auf der Dreier auch, die Solitary Man heißt, ein Song von Neil Diamond, aus dem Jahr 2000 dann erschienen.
Melinda was mine till the time that I found her. Holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man.
Und da ist nun I Won't Back Down drauf, ein Tom Petty Song, der bekannte.
Well, I won't back down, no, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down.
Und dann, wie gesagt, ein großartiger U2-Song, One, in einer fassungslos guten Version.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Oder ein Song von Nick Cave, The Mercy Seat.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels,
Also es passte einfach, diese Auswahl von Songs. Großartig. Übrigens,
der ja übrigens auch sehr bekannt ist für diese düsteren oder diese Mörderballaden.
Ja, genau, das ist auch genau sein Stil. Aber diese U2-Verbindung ist ja auch schon vorher da gewesen. 1993 haben sie Johnny Cash eingeladen, auf einem Album einen Song The Wanderer zu singen. Und insofern gab es diese Verbindung. Und wie gesagt, One ist also eine Klasse, eine fantastische Version. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life, you've got to do what you should, one life with the
Ja, auch das ist natürlich immer ein Motiv, was bei U2 oft eine Rolle spielt, auch die Suche nach, vielleicht gar nicht mal Erlösung, aber diese spirituelle Suche, sagen
genau,
wir mal.
Genau, spirituelle Suche oder Suche nach Liebe, das ist ein Motiv, da waren die beiden sich sehr, sehr einig.
Also. Und auch bei Solitary Man, finde ich, ist es so, also selbst wenn man die Fassung von Neil Diamond kennt, denkt man, dieser Song wurde für Johnny Cash erfunden. Das ist, er singt von sich selbst, es ist für ihn gemacht. Ja. Und man merkt trotzdem, also habe ich jetzt auch im Nachhinein gedacht und habe ich hier auf dem Zettel vor mir stehen, man hat das Gefühl, man kann ihm beim Altern zuhören. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Geht dir das auch so oder nicht?
Also man merkt schon, die Stimme wird über die Jahre schwächer oder zerbrechlicher, aber trotzdem noch sehr, sehr stark irgendwo im Ausdruck. Ne? Aber sie wird ein wenig bröckelnder. Das ist so irre, diese wenn man jetzt die gesamte Geschichte von Johnny Cash nimmt, erst dieser strahlende Tenor, dieser junge, blühende Sänger, irgendwann in der Mitte auch der Sänger, der wunderbar Balladen singen kann mit einer vollen Baritonstimme und jetzt im Alter gereift, ganz ehrlich gesagt. Das ist so eine Reife, die hier auch zu einer Erfahrung, die man hier hören kann, physisch richtig.
Diese Alben kamen ja innerhalb von einigen Jahren eben auf den Markt. Und das erste, haben wir ja gesagt, ist ein großer, großer Erfolg gewesen. Ich glaube, beim zweiten war die Resonanz nicht ganz so stark. Wie ist dir das vorgekommen damals? Also man dachte immer, da kommt jetzt noch eins oder noch eins hauen sie raus. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich fand jedes Mal, es waren ja immer 2 Jahre dazwischen, ich fand das immer super spannend. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, der schon wieder, nein. Ich fand das immer toll. Und auch, was mich besonders gereizt hat, diese Auswahl der Stücke. Wie man dachte, das hat er jetzt aufgenommen, wie geht das denn und so. Und dass diese Überraschung, die man erleben konnte mit diesen Cash-Versionen von Sachen, Songs, die man auch schon vorher kannte, das fand ich immer ein großes Erlebnis. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Und das ging ja so weiter. Er wurde natürlich gesundheitlich schwächer. Und dann gab es das nächste Album, Fear, The Man Comes Around, 2002 erschienen. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Also ich will einmal kurz einfügen, man hat dann ja auch immer Aufnahmen von Johnny Cash gesehen. Irgendwann hat er sich auch nicht mehr die Haare schwarz gefärbt beispielsweise. Nee. Und irgendwann hat es gibt auch Fotos, wo er eine Brille trägt und so Dinge, die jetzt gar nicht so geheim waren vorher oder so. Aber auf jeden Fall, er kommt zu einer, auch äußerlich zu einer Natürlichkeit zurück, die ganz, ganz unmittelbar, ganz glaubwürdig ist.
Er spielt überhaupt keine, wenn es überhaupt eine Klischee-Rolle gab von ihm, gibt es die nun überhaupt nicht mehr. Es ist einfach ein reifer, älterer Mann, der seine Seele raussingt in verschiedenen Songs. Und das hört man ganz deutlich. Und der einfach zu dem steht, wie er nun ist. Und das ist natürlich auch der Einfluss von Rick Rubin, der sagt einfach gesagt hat, nein, keine, wir wollen Ehrlichkeit in jeder Beziehung, sei es vom Cover her über die Songauswahl bis zu der Art, wie du singst und aufnimmst. Und hier sind auf dem nächsten Album wieder Songs, auch eine weite Auswahl und auch wieder Hilfe von verschiedenen Musikern. Also das ist eine gelungene Kombination zwischen Bandaufnahmen und Duetten auch mit anderen Leuten. Zum Beispiel Bridge Over Troubled Water, wo ich auch dachte, kann man das jetzt nochmal aufnehmen? Hat er im Duett mit Fiona Apple einfach wunderbar gesungen.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge.
Oder ein Song von Depeche Mode, wo ich sagen würde, das kann doch nun gar nicht passen. Personal Jesus. Und Johnny in seiner religiösen Vergangenheit und Erfahrung hat das als Gospel-Song genommen. Mein Personal Jesus. Und irgendwo passt es ganz wunderbar, obwohl es von Depeche Mode vielleicht gar nicht so geplant war.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer.
Kann man sich nicht ausdenken, ne? Das muss passieren. Das es funktioniert total gut, finde ich. Und auch da macht er es zu einem Johnny Cash-Song.
Ja. Und natürlich am überzeugendsten bei dem Song, den wir gleich am Anfang gehört haben, Hurt, ein Song von Nine Inch Nails von Trent Reznor. Oh, eine unfassbare Version, gesteigert durch ein brillantes Video, das den Mann einfach so ehrlich und alt und schwächlich zeigt, in Schnitten, gegengeschnitten gegen alte Aufnahmen, also als vom blühenden Johnny Cash, von June Carter, aus der Cash-Vergangenheit. Ein absolut beeindruckendes Video.
I hurt myself today. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt.
Das ist in der Tat auch mehrfach, als Johnny Cash verstorben war, als, ich habe es in Fernsehsendungen gesehen, als Nachruf. Das war wie sein eigener Nachruf, wirkt das.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Und er sitzt an einem, viele haben das sicher auch vor Augen, aber er sitzt an einem am Kopf einer reich gedeckten Tafel.
Genau.
Später, ich habe das extra nochmal nachgelesen, weil ich dachte, das ist vielleicht so inszeniert, aber es ist ein bisschen so gekommen, steht June Carter neben dem Tisch, das ist in seinem eigenen Haus gedreht, weil er sich nicht mehr so bewegen konnte. Ja. Sie ist die Treppe runtergekommen, ihr ging es gesundheitlich auch schon nicht gut.
Ja.
Und sie steht am Rande und ehrlich gesagt ist es wenige Wochen vor ihrem Tod, denn sie stirbt überraschend ja später dann vor ihm.
Also das ist ungefähr ein Jahr vorher, genau etwa. Und
kannst du dich an diese Szene erinnern? Er gießt, kurz vor Ende des Songs gießt er ein Glas Wein auf den Tisch.
Ja, genau. Ja.
Also unglaubliche.
Also da dachte ich, das sei inszeniert. Ich glaube schon.
Ja, der Regisseur hat gesagt, also Johnny, das ist jetzt der letzte Take. Wenn du noch was machen willst, irgendwas Verrücktes, mach es jetzt. Und dann sagte Johnny Cash, ich weiß was. Und dann haben die es einfach laufen lassen.
Genau.
Also es war eine Playback-Aufnahme. Aber es wirkt ein lebenssatter Mann, der aber ja wiederum vom eigenen Schmerz singt und auch von der Suche nach der eigenen Erlösung. Ja. Es ist einfach sein Lebensthema offenbar.
Ja, das ist, es ist schwerst beeindruckend gewesen und alles in dem Bewusstsein von Johnny aufgenommen, dass das sein letztes Album ist. Er hat ganz bewusst, glaube ich, das so aufgefasst. Denn der letzte Song, da hat er gesagt, da sollen jetzt alle mitsingen. Da sollen alle, die Carter Family, die ganzen Musiker, alle sollen zusammen ins Studio kommen und sie singen diesen alten Klassiker »We'll Meet Again«. Und das ist wirklich, es geht einem so an die Seele. Und es war wirklich die letzte Aufnahme der Session. Und Johnny ganz bewusst hat gemeint, das ist mein letztes Werk. Und lasst mal hören.
We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know?
Ja, aber es war nicht die letzte Aufnahme.
Es war ja nicht
Aufnahme.
Mal seine letzte, es ist ganz, ganz wunderbar.
Ja.
Aber es ist nicht seine letzte Aufnahme gewesen.
Er hat dann in dieser Zeit auch noch die Gospel-Songs, die Choräle seiner Mutter aus dem Gebetbuch, Gesangsbuch seiner Mutter aufgenommen.
We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know. Some sunny day.
Das Ganze erschien auf einer Sammelplatte und später 2004 auch als Einzelwerk My Mother's Hymn Book. Absolut, auch wenn man das durchhört, es sind Gospel-Songs, auch von fremden Komponisten, aber wirklich beeindruckend. Let the Lower Lights Be Burning ist ein Song, der, da hat er die folgende Geschichte erzählt, wurde gesungen, als sein Vater im Sterben lag. Da haben dann die Geschwister standen ums Bett und eine Schwester fing einfach an zu singen, diesen Song.
Our Father's mercy from his lighthouse evermore, but to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning. Send the gleam across the way.
Und der Vater war im Koma oder rührte sich nicht, was schlief, war nicht bewusst, bei Bewusstsein. Und mitten im Song, auf einmal öffnet sich der Mund des Vaters und der Vater singt mit und öffnet dann auch noch die Augen Und das ist praktisch sein Abschiedssong gewesen, seine letzten Worte. Und Johnny sagte, klar, dass wir diesen Song mit auf dieses Hymnbuch, auf dieses Album nehmen mussten. Also mit der Verbindung ist das wirklich auch schon wieder spooky, in der Tat.
Bob Dylan sagt ja, in irgendeiner Dokumentation sagt er, Johnny Cash kam immer vor wie eine religiöse Figur, also wie eine biblische Gestalt. Ja. Gerade jetzt, man denkt, diese Geschichten gehören irgendwie auch in so eine...
Ja, aber gleichzeitig mit dieser Vielschichtigkeit. Einerseits die religiöse Figur, andererseits die dunkle Abteilung, die sich in anderen Lastern suhlte und auch wieder rückfällig wurde und immer wieder, auch in den 80ern, waren auch wieder June und er auch wieder tablettenabhängig geworden und so weiter. Er hat das dann im Alter sein gelassen. Natürlich sind das auch Ergebnisse sein für seine Krankheiten dann. Das ist dann das Resultat sicherlich auch gewesen für seine... Er ist ja im Alter von 71 schon gestorben. Er ist also nicht so sehr alt geworden. Und er hat, also wie gesagt, dieses Album für seine Mutter gemacht, das er für sehr wichtig hielt. Er wollte es unbedingt aufnehmen. Aber dann passierte nun 2003, sehr überraschend im Mai, der Tod von seiner Frau June. Und das war insofern überraschend, weil sie starb bei einer Herzklappenoperation, einer Routineoperation. Da gab es Probleme und sie starb. Was ihn komplett zerstört hat. Also sagt Rick Rubin auch im Interview, also wusste gar nicht, wie man ihn trösten könnte. Er war absolut da nieder, ist ja verständlich nach so einer langen Beziehung.
Johnny Cash hat offenbar davon abgesehen, dass er sehr getrauert hat und sehr gebrechlich sowieso schon war, hat er eben offenbar auch in diesen Jahren immer unter starken Schmerzen ständig gelitten. Also hat deswegen wahrscheinlich ist er dann auch so schnell gealtert. Er soll zu Rick Rubin damals gesagt haben, ich möchte jetzt jeden Tag aufnehmen, sonst sterbe ich. Ja. Ich brauche das Singen als Lebenselixier. Genau.
Er sagt dann auch, dass June ihm noch gesagt hätte, er solle unbedingt weiterarbeiten und weitermachen. Und er hat dann praktisch auch, um dieses Trauma zu bewältigen, hat er sofort angefangen aufzunehmen. Schon zwei Tage danach, nach der Beerdigung, hat er schon wieder Songs aufgenommen und hat in dem Zeitraum von Mai bis Ende August, also 3 Monate, hat er 60 Songs aufgenommen. Also oft auch alleine oder mit einem Techniker und einem Gitarristen. Und Rick Rubin wurden die Sachen dann vorgespielt. Und der hat dann gesagt, ja, das machen wir da besser oder da anders. Die waren nicht immer zusammen im Studio.
Ach so, und John Carter, glaube ich, der Sohn hat
das auch. Der Sohn hat das mitproduziert. Ja, ja. John Carter Cash war dann auch Betreuung und war praktisch auch Mitproduzent. Aber er war dann extrem aktiv in dieser Zeit noch. Also er hat sehr viel aufgenommen, aber war dann so schwach, dass er dann am 12. September auch in Verbindung mit Schwierigkeiten, mit seiner Zuckerkrankheit, mit seiner Diabetes gestorben ist. Und das war erstmal ein solcher Schlag auch, dass also auch Rick Rubin sagte, ich konnte jetzt nicht einfach jetzt wieder rangehen und die Songs versuchen zu veröffentlichen oder fertigzustellen. Ich habe erstmal 2 Jahre Pause gemacht. Ich brauchte Abstand. Und das nach posthume Album 5, American 5, 100 Highways, ist dann 2006 erschienen erst. Und da sind auch wieder absolute Klassiker drauf. Alles Songs aus dieser letzten Periode, aus diesen letzten 3 Monaten. God's Gonna Cut You Down. Ein Song, also, der auch voll passt.
You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
Das ist übrigens ein traditioneller Song, also aus der, also ein praktisch Folk-Song gewesen. Gott erwischt dich irgendwann. It's gonna cut you down. Du kannst nicht weglaufen. Ja, ein hartes Bild von Gott, aber so ist es. Der Tote schlägt zu. Und Was ganz, ganz wichtig ist auf diesem fünften Album, ist der allerletzte Song, den Johnny überhaupt aufgenommen hat. Am letzten Tag der Sessions, also bevor er dann 14 Tage später gestorben ist. Like the 309 heißt er. Und das ist wieder ein Song mit einem Zug, mit einer Bahn in Verbindung.
It should be a while before I see Dr. Death. So it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309, of the 309, of the 309. Put me in my box on the 309.
Und 309 ist die Nummer eines Zuges und da geht es dann darum, dass man sich wohlfühlt, wenn man den 309 hört, das Pfeifen, und man möchte gerne in diesem Zug sitzen. Und dann kommt aber die Zeile, dann packt mich in eine Box und bringt mich in diesen 309 und fahrt mich weg.
On the 309. On the 309. Put me in my box on a 309.
Und den Song hatte er selbst noch geschrieben, den hat er selbst komponiert. Also das ist sein eigener Song, sein letzter Song, und der davon handelt, in eine Box gepackt zu werden und mit seinem Traumzug dann weggefahren zu werden.
Hey sweet baby, kiss me hard, draw my bathwater, sweep my yard, give a drink of my wine to my Jersey cow. I wouldn't give a hoot in hell for my journey now on the 309, on the 309. I hear the sound of a railroad train, the whistle blows and I'm gone again. It will take me higher than a Georgia pine.
Da muss man schon wirklich schlucken. Ich wusste nicht, dass es sein allerletzter Song ist. Das erfährt man dann nur, wenn man dann später Interviews liest oder Geschichten.
Oder einen Podcast vorbereitet.
Oder einen Podcast vorbereitet, genau.
Ich wollte sagen, da schließt sich, also bei allem, auch ja, bei aller Schwere und auch allem Pathos, das passt ja auch zu Johnny Cash, wollte ich kurz erwähnen, damit schließt sich wirklich auch ein Kreis, denn er hat auffällig viele Songs, die ja von Zügen, von der Sehnsucht
extrem
zu reisen,
viel
fortfahren, man hört den Zug. Es ist offenbar aber so gewesen, dass das zugegeben schlechte Land, das seine Eltern besaßen, das wenige schlechte Land in Arkansas, lag neben einer Bahnstrecke. Also dieser Train Whistle, das hat er ständig gehört.
Ja, das hat man gehört als Kind. Und er hat sogar später ein Album, auch noch in den 60ern, ein Album über Züge gemacht. Nur alle Songs über Züge. Ganz, ganz wunderbar. Also Züge haben in amerikanischen, im Mythos des amerikanischen Westens auch eine extreme Bedeutung.
Ich wollte fragen, wie es dir vorgekommen ist. Also diese letzten Aufnahmen, sprechen wir vielleicht gleich nochmal einen Satz drüber. Aber vorher, es gab ja auch letzte Auftritte und ich habe mir das zum Teil noch angeguckt und es war, ehrlich gesagt, ich fand es dann doch schwer auszuhalten,
ja,
das zu sehen, wie er
man kann das
zum
nicht
Teil,
sehen.
Er kann das, er wird zum Teil hingesetzt, ich mir
das gestern
mit großer
mal,
Hilfe.
Ja, ich habe mir das, also es gab so intime Auftritte in irgendwelchen Clubs oder Familienfeiern, wo er dann nochmal im Rollstuhl reingefahren wurde und dann kurz auf einen Stuhl gesetzt wurde. Und es ist schmerzlich zu sehen. Also man mag es gar nicht sehen. Stimme natürlich extrem brüchig. Ist eigentlich, möchte man nicht in Erinnerung haben eigentlich. Aber für mich ist eher das Andenken eben durch diese Songs, die aufgenommen sind und die immer noch absolut kraftvoll klingen, in aller Schwäche, immer noch emotional klingen. Das ist für mich viel, 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 viel wichtiger.
Johnny Cash ist jetzt schon einige Jahre verstorben.
Ja, ich meine, wir sollten das letzte Album nochmal erwähnen.
Ach so, wir erwähnen das letzte Album, Entschuldigung.
Es gibt noch American 6.
American Recordings 6, Nummer 6.
Ain't No Grave, es gibt kein Grab. 2010 dann veröffentlicht.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river.
Das sollen nun die letzten dieser Serie sein von Sessions. Also Rick Rubin sagt, vielleicht gibt es noch irgendwann eine Sammeledition, aber er möchte jetzt eigentlich nicht nochmal das ausweiten. Es gibt noch Songs.
Genau, es muss ja noch viel mehr geben.
Ja, es gibt noch mehr, aber er möchte das jetzt nicht noch weiter treiben. Das ist das letzte in der Reihe, meint er. Aber dieser Song auch, Ain't No Grave, der Titelsong, die Zeile, es gibt kein Grab, gonna hold this body down, der diesen Körper runterdrücken kann, der den festhalten kann. Ja. Also als ob Johnny nun jedes Grab überwindet in seinem Andenken und seiner Stellung. Assoziiert das natürlich. Und dann eine Version von einem Sheryl Crow Song, und man denkt gar nicht, dass Sheryl Crow so einen tiefen Song geschrieben hätte. Redemption Day, Erlösungstag, der absolut passend ist in dieser Serie. Und ein wirklich positiver, gefühlvoller, schöner Abschiedssong von Kris Kristofferson, For the Good Times, der einfach nur beschwört, komm, wir hatten so viele schöne, so viele gute Zeiten, lasst uns Abschied nehmen, aber denken wir an die schönen Zeiten. Und der auch eine ganz warme, positive Ausstrahlung hat auf diesem allerletzten Album. Also das ist ein runder Abschluss, ganz ehrlich gesagt. Auch für die Karriere und auch besonders diese zweite Karriere von Johnny Cash.
Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper.
Ja, und es bleiben natürlich diese Songs, diese tollen Alben, diese Aufnahmen, auch gerade bei dieser letzten Phase der Karriere. Und es bleibt diese überlebensgroße Person und Gestalt, die ja, wie du schon vorhin gesagt hast, sich sowohl speist aus dieser bewegten, echten, mit Fleisch und Blut gelebten Lebensgeschichte mit allen Höhen und Tiefen, aber auch mit dieser dunklen, großen Aura, ja, quasi, der sein eigenes Leben immer erzählt in seinen Songs. Das ist schon eine ganz erstaunliche, das schaffen nicht so viele, finde ich.
Nee, und auch mit einer großen Poesie, die ich selbst, muss ich zugeben, nicht erkannt hatte vorher. Ich dachte, okay, er schreibt gute Songs und so weiter, aber jetzt habe ich mal genau in die Texte reingeschaut und da ist große Poesie dabei. Das ist wirklich ganz großartig und auch schon bevor er Dylan kennengelernt hatte. Also er war schon von Natur aus ein Riesenschreibtalent. Er hat auch noch unglaublich viele Texte geschrieben, die hat sein Sohn veröffentlicht unter dem Motto als Buch Forever Words. Er hat in einer Kiste Hunderte von Manuskripten und Gedichten gefunden, die er dann veröffentlicht hat. Und einige dieser Texte wurden auch von bekannten Sängern wie Elvis Costello oder anderen aufgenommen und zu Musik verarbeitet. Und das ist auch ein Nachlasswerk, das zeigt, was für ein auch kreativer und sehr, sehr fleißiger Schreiber dieser Mann war. Wie er das geschafft hat unter all diesen Zuständen, unter denen er gelebt hat, frage ich mich wirklich. Es ist ganz, ganz erstaunlich. Und ich finde wirklich, dass er so viel Größe hat auch und am Schluss geschafft hat, die Genres zu überschreiten, irgendwelche Grenzen. Er war ja früher, stand er nun als Country-Künstler da. In seiner späten Phase, seit den 90er Jahren, finde ich, ist das vollkommen weg. Er ist ein akzeptierter, hoch angesehener, großer Künstler, der seine persönlichen Songs singt oder Songs von anderen in seiner persönlichen Art und Weise singt. Und das hat er geschafft. in einer Spätphase seiner Karriere, was vorher angedeutet war, aber nie richtig realisiert wurde, ist dann später erschienen. Und das finde ich toll. Also für mich ist er immer noch ein schillernder Edelstein, also ein Poet. Und der früher durch die Country-Tradition und Stilistik ein bisschen eingeengt war. Ich finde, da wäre das Potenzial noch viel größer gewesen, mit einer anderen musikalischen Begleitung oder anderen musikalischen Arrangements, da noch mehr rauszukitzeln. Das Gefühl habe ich. Das liegt aber daran, dass ich nicht so ein 1000-prozentiger Country-Fan bin. Andere Country- und Western-Fans werden sagen, ja, das ist Blasphemie. Das kannst du doch nicht sagen. Aber ich habe so da immer das Gefühl gehabt, ein so fantastischer Sänger, einer der besten Sänger, die es in Amerika gegeben hat, hätte eigentlich noch eine ganz andere Stilistik. Also wenn ich ihn zusammen mit Joni Mitchell höre zum Beispiel, da denke ich mir, die beiden, wenn er ein bisschen auch in diese Arrangementsrichtung gegangen wäre oder Kompositionsrichtung, hätte noch viel mehr Spannung erzeugt werden können. Aber seit den American Recordings in den 90ern ist er davon komplett befreit und hat genau das erreicht, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe.
Einige haben ja versucht, dieses Rezept aufzunehmen, auch mit Rick Rubin. Ich erinnere mich daran, dass Neil Diamond es versucht hat oder auch Donovan hat es probiert. Sogar übrigens Crosby, Stills und Nash haben es auch probiert, die haben aber gesagt, das geht nicht zusammen, wir kommen nicht mit dem Typen klar.
Ja, stimmt,
das die wollten ist, auch mit Rubin. Die Geschichte hat mit Johnny Cash und dem auch wirklich, das hat kongenial harmoniert einfach. Ne?
Also ich muss sagen, dass Neil Diamond, sein Versuch war eigentlich gar nicht so schlecht, aber ihm fehlt natürlich diese Tiefe irgendwie, diese Glaubwürdigkeit, also dass man das Dreckige, das Dunkle überhaupt bei Neil Diamond überhaupt nicht vermuten kann. Also insofern, das fehlt da völlig. Also, aber trotzdem ist ein guter Versuch gewesen, ja.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way,
das war die zweite Folge zu Johnny Cash, Urban Pop, Musik Talk mit Peter Urban. Hingewiesen sei nochmal auf die erste Folge, die wir über den Man in Black aufgenommen haben, eben bis zu diesem Comeback. Die ganze Karriere von den 50er Jahren an bis Ende der 80er Jahre. Und dieses Jahr nun der zweite Teil gewesen über die sogenannten American Recordings, die Spätphase, das Spätwerk von Johnny Cash. Der Polarstern, wie Bob Dylan ihn genannt hat.
Folgen wir ihm.
Vielen Dank, Peter, für heute.
Danke, Oke.
We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know, tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
Gestohlener Wald.
Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume hier waren.
Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia.
Die haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt, wir zählen bis drei. Wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann...
Eine Recherche der NDR-Inforeporter Markus Engert und Benedikt Strunz. Nominiert für den Deutschen Radiopreis.
Es spricht wirklich vieles dafür, dass ein Teil dieses Holzes, dieses illegalen Holzes, auch bei uns auf dem europäischen Markt landet.
Und jetzt haben wir jemanden gefunden, der hat uns Tabellen zugespielt. Aus diesen Tabellen lässt sich sehen, dieses Teak kommt weiterhin zu uns. Immer noch verdienen Menschen mit diesem Blutholz sehr viel Geld. Und auch diese Menschen haben wir versucht zu finden.
Gestohlener Wald. Ein Podcast von NDR Info. Nominiert für den Deutschen Radiopreis. Jetzt hören in der ARD Audiothek.